Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich. Heute haben wir ein besonderes Thema, oder? Wir sprechen oft über die eine Seite der Medaille, aber heute sprechen wir mal über die andere Seite der Medaille.
Thema ist Ehescheidung. Ich weiß nicht, warum du das Thema gewählt hast, Christian. Ist der Urlaub mit deiner Frau nicht so gut gelaufen oder warum heute das Podcast-Thema?
Kann ich mich nicht beschweren. Ich bin tatsächlich nicht betroffen.
Sehr gut.
Hoffe, das bleibt auch so. Ich möchte es aber auch gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil jeder hat sich ja schon mal getrennt. Und das ist dann, glaube ich, auch eine harte Zeit, ja, für alle, die das den Podcast jetzt vielleicht hören, weil sie sich mit der Ehescheidung befassen. Denen wünsche ich natürlich viel Kraft dabei. Und es kommen sicherlich bessere Zeiten. Ich habe das natürlich so im Beratungsalltag immer mal wieder, auch Ehescheidungen. Das ist schon immer ganz schön hart für alle Beteiligten, weil ja dann es auch schnell um viel Geld geht und eben auch Steuern. Und über die sollten wir heute sprechen. Ich habe nochmal hier geguckt, wie das eigentlich mit den Ehescheidungen aussieht. Etwa 130.000 Ehen werden pro Jahr geschieden. 2023 war das gar nicht, also gab es sogar einen kleinen Rückgang im Vergleich so zum üblichen Wert. Und ich habe nochmal geguckt, in welchem Jahr man sich denn üblicherweise scheiden lässt.
Es ist ja das verflixte siebte Ehejahr.
Ja, ich hab gelesen, dass es nicht das siebte ist, sondern sogar das achte, ja, dass das das kritischste ist.
Okay.
Ich muss direkt mal überlegen, ich bin jetzt im vierten.
Hast doch ein paar Jahre.
Ich hoffe nicht, dass ich mir die Folge in 4 Jahren dann nochmal anhören muss. Aber ja, also ich meine, klar, trotzdem, ne, ist das ein Phänomen. Warte mal, ich habe jetzt hier, die durchschnittliche Ehedauer liegt bei 14 Jahren und 9 Monaten.
Das ist relativ lang. Aber gut, da gibt's halt dann so Kaliber wie meine Großeltern, die seit über 60 Jahren verheiratet sind.
60 Jahre
Ehe. Ja, über. Die hatten, glaube ich, eiserne Hochzeit ist es dann, meine ich. Haben die gefeiert. Und die ziehen natürlich den Schnitt dann ordentlich nach oben.
Und was ist das Geheimnis?
Ach, ja, das ist eine tolle gute Enkel Frage. Zu haben, oder? Tolle Enkel, würde ich mal sagen, die helfen. Ja, ich glaube, das ist nochmal eine andere Generation. Ja, also da war natürlich auch wirtschaftlich, muss man fairerweise sagen, glaube für die Frau war es dann schwer, sich irgendwie, keine Ahnung, in den 60er Jahren oder 70er Jahren da scheiden zu lassen, das war nochmal eine andere Geschichte wie vielleicht jetzt 2025. Das ist vielleicht die traurige, bittere Wahrheit, aber man hat sich vielleicht auch eher mal zusammengerauft und hat ein paar Sachen dann einfach, ja, vielleicht auch runtergeschluckt, aber der Hauptgrund ist wahrscheinlich ein guter Enkel.
Ja. Vielleicht eine Kennzahl noch, ja, die Scheidungsrate lag etwa bei 35%, das heißt, auf 3 Eheschließungen kommt in etwa eine Scheidung. Also, weiß nicht, ob man damit sagen könnte, jede dritte Ehe wird so im Schnitt geschieden. Ja, aber schon natürlich insofern auch ein wichtiges Thema, ja. Und Steuern spielen ja auch eine große Rolle. Ich glaube, das sollten wir einfach mal beleuchten. Es gibt auch so echt so ein paar Fallstricke, auf die man gut aufpassen sollte. Deswegen lass uns da doch mal einsteigen, oder?
Ja. Naja, eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist, wie ist es mit den Steuerklassen? Steuerklassen ist ja eh ein riesiges Thema. Und auch mit der Zusammenveranlagung. Da kommt es immer drauf an, wann man sich denn trennt. Ja, also ich habe mal ein witziges Video gemacht, oder vielleicht auch nicht so witzig für manche, warum man sich dieses Jahr nicht mehr trennen sollte, dass man eben noch das komplette nächste Kalenderjahr dann die Zusammenveranlagung nutzen kann. Aber da gibt es natürlich ein paar Sachen, auf die man Wert legen sollte oder die man beachten sollte, auch was das Wahlrecht angeht, hat man ja eins. Aber wenn man sich jetzt am 31.12. trennt, ist nicht steuerlich zumindest wahrscheinlich nicht so schlau.
Mhm. Ja, aber lass uns doch nochmal kurz erklären, warum. Also wir haben ja für Ehegatten diesen Splitting-Tarif, der ja sehr interessant ist, gerade wenn man unterschiedlich hohe Einkünfte hat. Ja, dann kann man da ja wirklich viele Tausende. Ich meine, wir haben es schon sogar mal im Extremfall, kommst du, glaube ich, auch auf 18.000 Euro Steuererleichterung.
Ja, über 20.000 mittlerweile, weil es da in dem Bereich ja noch den Soli gibt. Schauen wir mal, ob der abgeschafft wird nach der nächsten Bundestagswahl, aber aktuell gibt's den noch. Also du kommst sogar auf über 20.000 Ersparnis, was aber, ich finde, das ist ja das Extrembeispiel. Also kannst du machen, wenn irgendwie der Mann nichts verdient und die Frau 1 Million Euro nach Hause bringt, da sind wir in den Gefilden. Wenn jetzt der eine 100.000 nach Hause bringt und der andere irgendwie 50.000, dann habe ich halt bei weitem nicht eine Steuerersparnis von 20.000 Euro pro Jahr. Ich habe ausgefühlt, so die Ehe wird steuerlich so ein bisschen überschätzt. Es gibt natürlich Vorteile, insbesondere bei der Schenkungssteuer ist natürlich was anderes, wenn du 500.000 steuerfrei übertragen kannst als nur 20.000. Aber was die Einkommensteuer angeht, wird aus meiner Sicht die Ehe so ein bisschen überschätzt.
Lass das nicht Friedrich Merz hören. Also da gibt es ja viele, die auch den Splitting-Tarif ablehnen, weil sie sagen, es gibt schon so gewisse Anreize, dann nicht zu arbeiten. Ne? Aber also ja, kann man sicherlich so oder so sehen. Ich glaube schon, dass es die dann gibt, dass wenn man eben so eine Konstellation hat, dass man einen Ehepartner hat, der sehr viel verdient und einen anderen, der eben wenig verdient, und dann überlegst du dir halt, okay, nehme ich jetzt noch einen Job an und habe eben sofort 45% Steuerbelastung plus vielleicht noch Sozialversicherung, dann überlegst du dir das vielleicht doch 2-3 Mal. Aber ja, in dem Stadium sind wir ja dann nicht hier, solche Entscheidungen zu treffen, wenn man sich dafür entschieden hat, sich vom Partner zu trennen, vom Ehepartner. Dann geht's ja drum, um die Scheidung, und dann verliert man ja diese Möglichkeit, sich zusammen veranlagen zu lassen, ja. Und wie du es gerade schon gesagt hast, da müssen ja zwei Voraussetzungen vorliegen. Das eine ist ja, dass die Ehe geschieden werden. Also solange die Ehe nicht geschieden ist, ist man rein theoretisch noch berechtigt, diese Zusammenveranlagung zu machen. Aber es gibt eben noch einen weiteren Grund. Man muss eben auch noch zusammen leben. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Wenn man dann eben auszieht, ist das eigentlich schon verloren, ja. Und entscheidend ist, dass man einen einzigen Tag im Jahr noch zusammen gelebt hat. Also das wäre jetzt in deinem Beispiel, warum man sich in diesem Jahr noch nicht trennen sollte. Wenn man dann eben erst am 1. Januar auszieht, hätte man eigentlich im Folgejahr noch die Chance, sich zusammen veranlagen zu lassen, richtig?
Ja, vielleicht so beim 2. Januar ausgezogen sein, da hat man noch einen vollen ersten Tag.
Ja.
Also das ist sicherlich was man beachten sollte, wenn man jetzt irgendwie im Dezember sich entschließt, vielleicht getrennte Wege zu gehen, sollte man so ein bisschen noch drauf achten, ne?
Jetzt schließt sich ja eine wichtige Frage an. Also ich erlebe das oft so, wenn sich Mandanten von mir jetzt scheiden lassen, dann kommt man natürlich als Steuerberater da schnell ins Spiel, dass das anfangs immer noch so heißt, ja, wir verstehen uns aber noch gut und das wird schon alles klar gehen, wir finden eine gute Lösung. Und dann dauert es nur ein paar Wochen, bis der erste Mal mit einem Anwalt gesprochen hat und vielleicht gemerkt hat, um wie viel Geld es bei dieser Scheidung eigentlich geht. Dann ist man sich plötzlich nicht mehr so grün und versteht sich nicht mehr so gut. Und stellt sich natürlich die Frage, was macht man denn eigentlich, wenn man dann nicht mehr miteinander spricht und man soll noch eine Steuererklärung zusammen abgeben? Das ist ja dann auch vielleicht gegebenenfalls ganz schön herausfordernd. Und wenn jetzt einer sagt, nö, mache ich nicht mehr, vielleicht gerade auch die Person, die eben dann vielleicht für den Steuervorteil sorgt, weil man einfach der oder diejenige ist, die weniger Geld mitbringt. Wenn man einfach sagt, nö, ich unterschreibe die gemeinsame Steuererklärung nicht, ich will nicht mich mit meinem Ex-Mann oder Frau hier zusammen veranlagen lassen. Da steht man ja, was macht man denn da?
Im Prinzip muss ja eigentlich der Ehepartner der zur Zusammenveranlagung zustimmen. Und dann muss eben der andere Ehepartner, der dann einen Vorteil hat, den Vorteil dem anderen Ehepartner, der Ehepartnerin wieder ausgleichen.
Genau, ja. Also dann, die Steuern gehen nicht verloren, ne? Man muss halt dann schauen, dass man diesen Steuervorteil, den man hat, dann eben entsprechend auch verteilt, ja. Aber ansonsten kann man dann eben schon sagen, hey, es gibt Rechtsprechung, nach der du verpflichtet bist, hier dieser günstigen Zusammenveranlagung nochmal zuzustimmen, auch wenn du mich vielleicht nicht mehr leiden kannst.
Aber das sollte man auch machen, ja?
Ja, definitiv, ja. Es gibt aber eine Ausnahme. Es gibt ja wirklich Leute, die dann relativ schnell wieder heiraten. Soll es ja geben. Ich hatte da tatsächlich auch mal einen Mandanten, das ist ja auch, jetzt gleiten wir ins Zivilrecht ab, da musst du ja auch, um die Scheidung dann offiziell durchzuziehen, musst du ja auch so ein Trennungsjahr abwarten, und dann muss ein Gericht das ja auch feststellen, dass man jetzt geschieden ist. Und die hatten auch gemeinsame Kinder, und dann haben die sich da nicht so sehr drum gekümmert, ne? Die waren also nicht mehr zusammen und mochten sich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so sehr, aber haben das mit der Scheidung nie so richtig durchgezogen. Jetzt hatte der plötzlich eine neue Frau und wollte die wiederum auch heiraten und war dann ganz schön in Zeitnot gekommen, weil du musst halt, um wieder neu heiraten zu können, musst du erstmal geschieden sein, ja, kannst nicht zwei Frauen gleichzeitig heiraten oder Männer. Und da hatten dann doch die Mühlen der Bürokratie etwas länger gearbeitet. Und er hatte das halt seiner neuen Frau noch nicht gesagt, dass er eigentlich noch verheiratet ist. Und er hatte dann kam ganz schön ins Schwitzen, um eben vor dem neuen Heiratstermin sich noch scheiden zu lassen, ohne dass es die neue Frau mitbekam. So kann es auch laufen. Aber steuerrechtlich ist dann auch die Frage, ne? Wenn du also jetzt zum Beispiel sagst, in diesem einen Jahr bist du noch verheiratet, ziehst aus und lässt sich dann eben innerhalb des Jahres scheiden und auch in diesem selben Jahr heiratest du dann eine neue Frau, dann könntest du ja eigentlich dich gegebenenfalls mit zwei Frauen oder Männern steuerlich veranlagen lassen. In diese Situation könnte man ja kommen. Da ist ja die Frage, für welchen Ehepartner wird sich denn da das Finanzamt entscheiden?
Ja, wahrscheinlich für die neue Ehe und dann hat aber der Geschiedene, also der da nicht irgendwie sein Glück gefunden hat, trotzdem noch den Anspruch auf den Splitting-Tarif. Er heißt, glaube ich, Gnaden-Splitting. Also kann man dann trotzdem noch nutzen. Dann haben beide im Prinzip nochmal diesen steuerbegünstigten Splitting-Tarif, eben der eine in der neuen Ehe und der andere oder die andere dann in der nicht neuen Ehe, in der alten Ehe. Dann hat man immer noch, das ist Gnadensplitting, also hat immer noch einen steuerlichen Vorteil.
Ja. Tja, und dann die nächste Frage, ja, wenn man eben jetzt gesagt hat, okay, wir sind hier in Trennung und lassen uns noch zusammen veranlagen, dann gibt's ja irgendwann einen Steuerbescheid und da gibt's dann eine Steuererstattung oder eine Steuernachzahlung. Ja, Klassiker wäre ja, ein Partner ist vielleicht angestellt und zahlt brav seine Steuern über die Lohnabrechnung immer schon an das Finanzamt und der andere oder die andere Partnerin ist gewerbetreibend und zahlt eben dann, hat vielleicht keine Steuervorauszahlung geleistet und muss erst am Jahresende dann Steuern zahlen, dann gibt's ja dann einen gemeinsamen Steuerbescheid, wo dann die Steuerlast ausgerechnet wird. Und dann ist auch die Frage, wer muss jetzt wie viel zahlen? Und da kann natürlich auch schnell Streit entstehen. Aber in so einem Fall rechnet man halt einfach die Steuerbelast dann auf die beiden Köpfe der Ehegatten oder Ex-Ehegatten aus und schaut eben, wie viel Steuerlast müsste jeder Einzelne in einem fiktiven Fall tragen, wenn sie nur alleine ihre Steuererklärung abgeben würden. Und so kann man dann eben berechnen, welcher Partner wie viel Steuern auf dem Steuerbescheid dann zu zahlen haben oder wie viel sie von der Erstattung bekommen.
Ja, ich glaube, der größte Punkt, die größte Frage, die sich stellt, sind die Scheidungskosten. Ja, man hat dann doch ja ordentlich, auch wenn man vielleicht einen Anwalt nimmt und so weiter, Scheidungskosten, aber ja, da sieht's eher schlecht aus, ja. Also man könnte auf die Idee kommen, das sind irgendwie außergewöhnliche Belastungen und man nimmt halt dann die Prozesskosten und dann mindern die irgendwie die Steuerlast. Aber ja, das wurde klargestellt, glaube 2017, da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, dass es eben so ein Abzugsverbot für die ganzen Prozesskosten gibt. Es gibt
2013 war das schon.
2013 war das schon? Ah ja, ja, genau. Okay. Okay, auf jeden Fall, man kann diese Prozesskosten nicht abziehen, es sei denn, man läuft in die Gefahr, die Existenzgrundlage zu verlieren, aber das ist wahrscheinlich meistens eher nicht der Fall. Und dann ist auch die Frage, hilft die steuerliche Absetzbarkeit da noch,
ja? Ja, ja, diese außergewöhnlichen Belastungen, an die man da sofort denkt, ja, da sind ja so Krankheitskosten fallen da mit rein und eben alles, was jetzt nicht direkt mit irgendwelchen Einkünften zu tun hat, aber was einem eben zwangsläufig auferlegt wird. Und dann könnte man ja auch sagen, wie du schon gesagt hast, eine Ehescheidung ist ja auch zwangsläufig. Ich wollte ja nicht, dass mein Partner oder meine Partnerin sich von mir trennt, das ist ja jetzt zwangsläufig, ja. Aber dann gibt's eben jetzt gesetzlich so ein Abzugsverbot und das gibt's seit 2013. Ich glaube, da gab's dann noch so ein maßgebliches BFH-Urteil aus 2017, das hattest du wahrscheinlich angesprochen mit dem Jahr, was dann eben das auch nochmal bestätigt hat, dass die Scheidungskosten da drunter fallen. Ja, man kann eben so Prozesskosten wirklich nur noch im Ausnahmefall hier berücksichtigen und auch nur dann, wenn man wirklich droht, seine Existenzgrundlage zu verlieren und das ist eben bei der Scheidung tendenziell nicht der Fall. Gab jetzt, glaube ich, letztes Jahr, ich meine, das war beim Finanzgericht Münster, ich kann es da nochmal in die Shownotes schreiben, gab es nochmal ein interessantes Verfahren, da hat, ich glaube, das war eine Frau, die hat eben geklagt, im Rahmen der Scheidung setzt man ja dann verschiedene Ansprüche durch. Ja, man setzt eben durch, dass man einen Zugewinnausgleich bekommt, weil eben sich die Vermögen der Ehepartner unterschiedlich entwickelt haben. Man setzt vielleicht einen Unterhalt durch, man setzt Versorgungsansprüche durch bei der Rente, vielleicht auch Umgangsrechte mit den Kindern und so. Aber im Wesentlichen geht es ja auch oft um den Unterhalt. Und dann wurde da eben begründet, naja, ich mache ja dieses ganze Klageverfahren nur, um am Ende Geld zu bekommen, nämlich Unterhalt, den ich dann auch noch versteuern muss. Kommen wir ja gleich auch nochmal zu, wie das eigentlich abläuft. Und dann hat die eben argumentiert und gesagt, naja, diese ganzen Kosten, die ich hier habe, die stehen ja im Zusammenhang mit den Einnahmen, die ich auch versteuern muss, nämlich mit dem Unterhalt. Und da sind wir ja dann im Steuerrecht wieder in so einem klassischen Prinzip. Wenn man Kosten hat, um Einnahmen zu erzielen, dann kann man die schon von der Steuer absetzen. Und da war man so ein bisschen gespannt, ob das zum Erfolg führen konnte. Aber letztendlich war das, meine ich, nicht der Fall. Ich schreibe es aber nochmal in die Shownotes für alle, die sich damit vielleicht nochmal auseinandersetzen wollen. Gut, naja, also Scheidungskosten sieht schlecht aus, aber wollen wir nochmal vielleicht zum Thema Unterhalt gehen, ja, hatte ich ja gerade schon angesprochen, es gibt ja verschiedene Ansprüche, die man in so einem Scheidungsprozess durchsetzt, da gehört eben zum Beispiel der Unterhalt dazu und dass man Unterhalt, den man bekommt, versteuern muss, klingt ja erstmal unlogisch, das ist ja sonst eigentlich nicht so der Fall, ja, wenn man jetzt als Kind beispielsweise Unterhalt von seinen Eltern bekommt, würde man jetzt eigentlich nicht auf die Idee kommen, dass man den Unterhalt versteuern muss als Kind. Aber als Ehegatten kann das schon der Fall sein.
Ja. Und die Frage ist, ob es der andere dann absetzen kann. Und da brauche ich ja die Zustimmung, dass derjenige, der es bekommt, dann auch versteuert hat, weil sonst kann ich selber nicht absetzen.
Mhm. Das ist eigentlich ein ganz schlaues Prinzip. Ja, man sagt eben, derjenige oder diejenige, die den Unterhalt leistet, an den geschiedenen Ehepartner, der kann diesen Unterhalt als Sonderausgaben geltend machen, also kann einen vollen Steuervorteil darauf bekommen. Im Gegenzug muss die Person, die eben den Unterhalt bekommt, das ist ja dann auch meistens, deswegen gibt es ja den Unterhaltsanspruch, die Person, die dann eben nicht so hohe Einkünfte hat, die muss den im Gegenzug versteuern oder der muss den versteuern, ne, je nachdem. Und eigentlich ein ganz interessantes Prinzip, weil man daraus natürlich am Ende einen Steuervorteil erzielen kann. Ne? Und die Frage ist jetzt aber auch da wieder, was macht man denn, wenn man sich streitet? Könnte man ja sagen, hey, ich stimme da nicht zu. Ne? Dann ist auch die Frage, was ist dann eigentlich?
Ja gut, dann kann man nur noch bis zu dem Höchstbetrag, das müssten ja jetzt, ich habe jetzt nicht mal im Gesetz nachgeguckt, aber das müssten jetzt 12.096 Euro eigentlich analog dem Grundfreibetrag für einen Veranlagungszeitraum 2025 sein. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, aber das müsste eigentlich genau der Betrag sein und bis zu diesem Höchstbetrag kann man dann, auch wenn ja der Unterhaltsberechtigte seine Zustimmung nicht gibt, dann diese Kosten absetzen.
Genau, aber da auch wiederum nur unter bestimmten Einschränkungen. Ja, ich glaube, dann darf die Person, die den Unterhalt bekommt, auch keine eigenen Einkünfte haben. Also ist schon herausfordernd. Ich glaube, die Anwälte, die jetzt hier zuhören, die würden wahrscheinlich sagen, ja, Moment mal, ich kann ja hier als Familienrechtsanwalt die Person, die den Unterhalt bekommt, verpflichten, zivilrechtlich da auch die Zustimmung zu dieser Art der Besteuerung zu geben, ja, also wenn man sich jetzt einfach verweigert und sagt, nee, das mache ich nicht, kann man eben das gerichtlich durchsetzen, dass man da zustimmen muss, dass die geschiedenen Ehepartner sich eben so besteuern lassen, dass man diesen Unterhalt, den man bekommt, auch in der Einkommensteuererklärung dann versteuert, solange eben man diesen steuerlichen Nachteil, den man dadurch erleidet, also die Steuern, die man darauf zahlen muss, dann auch wiederum erstattet bekommt von demjenigen, der diesen Unterhalt zahlt, also so ein Nachteilsausgleich. Also ganz schön komplexes Verfahren, so eine Scheidung, ja. Da ist man, glaube ich, auch gut bedient, wenn man da vielleicht im Voraus einen guten Ehevertrag geschlossen hat, um diese ganzen Streitereien dann zu vermeiden.
Liebe Grüße, mein Vater, auch kein Freund des Zugewinnausgleichs mehr.
Ja, vielleicht sagen wir das nochmal kurz, ne? Also der Unterhalt ist ja eine Komponente und dann gibt es ja noch diesen Zugewinnausgleich. Das ist ja genau, da geht es ja um diese Vermögensunterschiede, die sich während der Ehe aufgebaut haben. Ja, ein Ehepartner hat vielleicht ein großes Unternehmen aufgebaut, der andere Ehepartner ist zu Hause geblieben, hat auf die Kinder aufgepasst und dann schaut man eben, okay, wie viel reicher oder vermögender ist der eine Ehepartner geworden während der Ehe und wie viel reicher der andere. Und dann muss man sich eben die Hälfte davon ausgleichen und das nennt sich dann Zugewinnausgleich. Und da ist insofern das Gute jetzt mal an der Stelle, dass das steuerrechtlich eigentlich keine großartigen Implikationen hat. Wir kommen dann gleich noch zum Stichwort Immobilien, da wird es nochmal relevant. Aber diese Ausgleichszahlung vorzunehmen ist jetzt erstmal, führt jetzt erstmal nicht direkt zu einer Steuerbelastung. Ja, auch keine Schenkungssteuer oder so, ist auch ganz wichtig. Nur wenn man darüber hinaus noch Ausgleichszahlungen leistet.
Aber man kann im Prinzip diesen Zugewinn, der ja steuerfrei ist, auch ganz nett nutzen, indem man einfach bei der Zugewinnausgleichs, wenn man sich noch versteht in der Ehe und sich nicht scheiden lassen will, das wechselt auf eine Gütertrennung, dann ist der Zugewinnausgleich steuerfrei, kann man damit Schenkungssteuer vermeiden.
Genau, ja. Weil, ja, also oder ne, und dann zusätzlich zu dem Freibetrag von 500.000 Euro sich eben noch schön Geld hin und her übertragen.
Ja.
Ganz interessante Gestaltung.
Ja.
Ja, wenn dann noch Kinder im Spiel sind, ja, boah, dann wird es natürlich auch nochmal hart sowieso. Aber aus meiner Sicht auch steuerlich, weil dann zahlt man ja vielleicht Unterhalt für den Ehepartner und gleichzeitig auch noch Unterhalt an die Kinder, ja, wenn die dann eben nicht bei einem wohnen. Da gibt's ja diese Düsseldorfer Tabelle und da sind die Beträge mittlerweile auch schon ganz schön hoch, ja. Und ich erlebe dann immer mal auch große Augen, wenn man dann eben erklärt, dass diese Unterhaltszahlung, die man an die Kinder leistet, sich eigentlich überhaupt nicht steuerrechtlich auswirken. Das ist immer so ein bisschen verrückt eigentlich, dass man da teilweise viele 100, wenn nicht sogar 1.000 Euro im Monat für den Unterhalt der Kinder zahlt und davon eigentlich überhaupt keinen Steuervorteil hat. Dass, oder wir kommen gleich noch dazu, also nur einen sehr geringen, ja. Und gleichzeitig das letztendlich auch zum Teil eben dann aus dem Nettoverdienst bezahlen muss. Es gibt ja das Kindergeld, ne? Das bekommt man ja weiterhin, auch wenn man eben geschieden ist. Und in der Regel bekommt das der Elternteil, bei dem eben die Kinder im Haushalt leben. Und nichtsdestotrotz wird aber, das ist schon mal die gute Nachricht, die Hälfte des Kindergeldes wird eben für denjenigen, der unterhaltsverpflichtet ist, angerechnet. Ja, also das wird sozusagen auf den Unterhaltsanspruch angerechnet. Und trotzdem, das ist dann auch so ein bisschen der kleine Schock, ne? Das Kindergeld wird ja wie so eine Art Einkommensteuervorauszahlung in der Steuererklärung angerechnet. Ja, also man bekommt das Kindergeld und dann wird eben geprüft, hey, was ist eigentlich günstiger, wenn man eben die Kinderfreibeträge oder die Freibeträge für Betreuungs- und Erziehungs- Ausbildungsbedarf geltend machen kann. Was wirkt sich eigentlich mehr aus? Der Kinderfreibetrag oder das Kindergeld, was ich schon ausgezahlt bekommen habe? Und bei dieser Berechnung wird ja dann das Kindergeld so ein bisschen als, ich sag das immer, als wenn man so eine Steuer schon mal erstattet bekommen hat, berücksichtigt. Und letztendlich geht das ja aber gar nicht in die eigene Tasche, sondern es wird halt auch noch dann vom Unterhaltsanspruch, da wird es zwar abgezogen, aber eigentlich geht es ja dann an den Ex-Partner, ne? Deswegen ist das mit dem Kindergeld manchmal ganz schön, ja, überraschend, finde ich, so, oder? Wie ist da deine Meinung zu?
Das ist tatsächlich überraschend und ist vielen auch nicht bewusst. Und ja, ich meine, Kindergeld ist ja eh so eine Geschichte, was auch eine häufige Frage immer ist beim Kindergeld. Was ist denn besser, das Kindergeld oder der Kinderfreibetrag? Kann man sagen, bei gut verdienen ist der Kinderfreibetrag besser, aber man soll trotzdem das Kindergeld beantragen und dann kann man das immer noch über die Steuererklärung glatt ziehen und dann den Mehrbetrag dann wieder zurückbekommen. Weiß ich, wie du das machst oder nur den Kinderfreibetrag in Anspruch nimmst, aber ja, das ist eigentlich da entspannt und sollte man
das
sich.
Das ist natürlich dekadent, wenn man das Kindergeld gar nicht beantragt.
Das muss ich ehrlich sagen, ja.
Also, das ist ein Statement. Machen das manche, ja. Das habe ich, also klar, könnte man natürlich so machen, ja, dass man das gar nicht beantragt, wenn man sagt, ich habe eh einen größeren Vorteil, weil meine Einkünfte die nächsten Jahre sowieso so hoch sind, dass ich mit dem Kinderfreibetrag, der mir da gewährt wird, in der Steuererklärung eh besser fahre, ne? Wobei das ist auch kein Riesenvorteil, ne, den man da hat, aber das ist natürlich schon,
Jetzt gibt's ja wieder Zinsen, ja. Vielleicht hätte es Sinn gemacht in einer Negativzinsphase, wo man nicht so viel Geld unterm Jahr gehabt hat, ja. Aber das wäre natürlich schon sehr, sehr dekadent.
Ja.
Ja, sollen wir mal noch auf den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende kommen.
Ja, das ist dann eben auch interessant. Also der ist ja auch nochmal, also erstmal grundsätzlich eine tolle Sache eigentlich, ne? Weil man einfach sagt, okay, die Person, die das Kind allein erzieht in seinem Haushalt, er bekommt halt einen relativ großzügigen eine großzügige Steuererlastung in Form dieses Entlastungsbetrags für Alleinerziehende. Und der beträgt 4.260 Euro pro Jahr. Ne? Das ist also das schon mal eine Wucht, ja, wenn man sich überlegt, dass der Grundfreibetrag ja nur rund, na gut, das weißt du wieder auswendig, rund 12.000 Euro beträgt.
12.096, ja.
Ja. So, und wenn man jetzt mal überlegt, man hatte eben trotzdem noch auch als Alleinerziehende oder Alleinerziehender einen guten Job, ja, zahlt bis vielleicht im Spitzensteuersatz, dann bedeutet dieser Entlastungsbetrag für Alleinerziehende knapp 1.800 Euro Steuerersparnis im Jahr, ne, wenn man sehr gut verdient. Und das lässt sich ja schon sehen.
Man muss aber aufpassen, dass man wirklich alleinerziehend ist. Ja,
ja, und das übersehen halt auch viele. In Alleinerziehen denkt man dann so, ja, naja, der Vater oder die Mutter des Kindes ist ja nicht im Haushalt, bin ich halt alleinerziehend, aber sobald man sich dann eben neu verliebt und da zieht eben jemand Neues ein, ja, dann fällt der halt weg.
Naja.
Und das Krasse ist ja eigentlich, wenn zum Beispiel zwei Alleinerziehende, ja, sozusagen, die bisher keine gemeinsamen Kinder haben, die erziehen ihre Kinder jeweils allein, die verlieben sich dann, ja, und sagen dann, hey, dann ziehen wir halt zusammen. Dann fällt ja bei beiden dieser Entlastungsbetrag weg. Das kann dann schon in der Haushaltskasse einen Unterschied machen, ja. Also auch da, wie du hast mal gesagt, lieber noch einen Tag länger zusammenbleiben, hier dann vielleicht lieber mal gut überlegen, ob man wirklich zusammenzieht.
Ja, andererseits spart man sich eine Miete, ja, ist wahrscheinlich höher als dann, selbst bei einem Grenzsteuersatz von 42% wird man wahrscheinlich mehr als 2.000 Euro pro Jahr Miete sparen, also da nicht nur über Steuern, ja.
Andererseits, nochmal, dieser Kommentar muss aus meiner Sicht erlaubt sein, ist natürlich auch für die Person, die eben das Kind nicht vollständig bei sich hat, ja, sondern also auch diesen Freibetrag bekommt nur ein Elternteil. Und oft ist es ja so, dass man dann schon sagt, okay, es gibt halt beide Elternteile, die kümmern sich beide, aber natürlich ein Elternteil etwas mehr. In der Regel ist das dann die Mutter, die vielleicht dann auch ein höheres Umgangsrecht hat. Dann bekommt diese Person halt diesen Entlastungsbetrag und die andere Person, die bekommt den nicht und muss halt Unterhalt zahlen, von dem sie eben kaum einen großen Steuervorteil hat. Das heißt, für die Person, die eben da unterhaltsverpflichtet ist, für ein getrennt lebendes Kind, ist das halt dann auch nochmal doppelt hart, ja. Das Umgangsrecht in Deutschland ist ja jetzt auch so, dass man da als die Person, die eben vielleicht nicht die Mutter ist, da jetzt manchmal dann doch ganz schön das Nachsehen hat und vielleicht sich gar nicht so den Umgang bekommt, den man sich mit dem Kind erwünscht und gleichzeitig steuerrechtlich dann auch hier ganz schön benachteiligt wird. Ich glaube, das hat jetzt keine Partei auf der Agenda so richtig, aber das ist schon eine ganz schöne, finde ich, da könnte man mal ran und auch schauen, dass die Personen, die halt hier nur den Unterhalt zahlen für das Kind und sich trotzdem kümmern, vielleicht nicht genauso viel wie die andere Person, aber trotzdem mehr Kinderzimmer und so weiter haben, da eben auch irgendwie eine gewisse Erleichterung bekommen.
Was auch brutal ist, finde ich, dieses BfH-Urteil aus 2023, wenn man praktisch ja eine Scheidung hat und dann die Immobilie ja, verliert oder zumindest mal überlässt, da muss man ganz aufpassen, dass man keine Einkommensteuer auslöst. Das fand ich immer einen ganz, ganz interessanten Fall. Da ist man auch so ein bisschen fremdgesteuert und würde eigentlich denken, okay, was weiß ich, der eine Ehepartner zieht aus und überlässt dann seinem anderen Ehepartner oder damaligen Ehepartner dann die Wohnung. Vielleicht ist auch ein Kind im Spiel. Dann sagen wir, okay, hier Mutter oder Vater können da wohnen bleiben mit dem Kind. Und dann wird man ja sagen, okay, eigentlich ist es ja eine Eigennutzung. Und wenn man dann irgendwann mal das Grundstück verkauft, dann fällt keine Einkommensteuer an. Der Bundesfinanzhof hat das aber anders gesehen.
Ja, das ist wirklich ein krasses Urteil. Vielleicht grundsätzlich, das ist ja ein grundsätzliches Prinzip, Eheleute, die sich scheiden lassen, wollen sich nichts schenken. Und ich glaube, wenn man da mal so drüber nachdenkt, stimmt das auch. Und das gilt insofern auch für das Steuerrecht. Das heißt, man hat ja oft die Situation, dass man sagt, okay, wir lassen uns jetzt halt hier scheiden und trennen uns und jetzt müssen wir uns verschiedene Ausgleichszahlungen leisten. Wir hatten vorhin schon den Unterhalt und das Entscheidende ist natürlich dieser Zugewinnausgleich, dass man sagt, du hast ein höheres Vermögen aufgebaut als ich, davon kriege ich die Hälfte ab. Und oftmals sind da natürlich Immobilien im Spiel, die dann auch diese große Wertsteigerung ausmachen. Und da könnte man natürlich jetzt sagen, du kriegst hier also irgendwie einen Anspruch, keine Ahnung, 200.000 bin ich oder 400.000 bin ich reicher geworden als du, deswegen hast du einen Anspruch von mir von 200.000. Machen wir es doch so, ich überlasse dir einfach die Hälfte meines Hausanteils, in dem wir wohnen, überlasse ich dir und dann bin ich hier raus aus dem Schneider, ne? Dann sind wir quitt. Und genau da sagt man eben, na Moment mal, du ziehst dann aus dem Haus aus und gibst deinen hälftigen Anspruch an dem Grundbuch, an dem Haus ab und kriegst dafür natürlich kein Geld. Und da könnte man jetzt sagen, naja, das ist ja hier Auflösung der Ehe und vielleicht eine Schenkung. Wieso sollte man denn darauf eine Einkommensteuer zahlen? Aber wenn man genau hinschaut, sieht man eben, man gibt das Haus hin und dafür löst man letztendlich seine Verpflichtung zum Zugewinnausgleich, den man zu leisten hat, ein. Und damit ist es eigentlich wie ein Verkauf. Und das heißt, auch wenn man eben gegebenenfalls sein eigenes Haus, in dem man bisher immer gewohnt hat, muss man sich hingibt im Rahmen der Ehescheidung, muss man sich auch noch die Frage gefallen lassen, ja, hast du das jetzt vielleicht verkauft und ist das ein Veräußerungsgeschäft, das du versteuern musst? Und da haben wir ja die 10-Jahres-Frist, innerhalb der, also wenn man jetzt 10 Jahre in einem Haus gewohnt hat oder eben das vermietet hat, dann ist es ja danach der Verkauf steuerfrei. Das wäre also insofern schon mal gut. Jetzt haben wir ja vorhin gelernt, die meisten Ehen wären im 8. Jahr geschieden. Das heißt,
sollte man noch 2 Jahre warten.
Ja, auch da wieder die, ja. Aber es ist natürlich, gibt auch viele Fälle, wo diese 10 Jahre noch nicht rum sind, ne? Und das Absurde ist natürlich jetzt, wenn man wirklich die ganze Zeit in diesem Haus mit gelebt hat und jetzt sagt, okay, jetzt wurde ich auch noch rausgeworfen, ja, werde ich hier aus der Ehe sozusagen, die Ehe wird geschieden, ich musste das Haus verlassen und jetzt muss ich auch noch Geld zahlen. Okay, Geld zahle ich nicht, dafür lasse ich dich halt in dem Haus wohnen, du darfst das Haus weiter nutzen. Und dann auf einmal kommt das Finanzamt und sagt, ja wunderbar, das war ja ein Verkauf, du musst jetzt auch noch Steuern zahlen. Das ist schon hart, ja.
Ja, also da muss man eben beachten, dass nur weil dann beispielsweise die Frau mit dem Kind weiterhin drin wohnen bleibt, man selbst hat es nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt und kann es dann erst nach Ablauf von 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Wenn wir es positiv sehen, immerhin gibt es dann zumindest da zwischen Eheleuten dann keine Grunderwerbsteuer, ja.
Ja, immerhin, ja.
Vielleicht noch eine Gestaltung, die innerhalb der Ehe möglich ist, wenn man sich jetzt ein Familienheim schenkt, also wenn man gemeinsam, jetzt hat ein Ehepartner ein Haus beispielsweise im Alleineigentum, kann man das dem anderen steuerfrei schenken, ja, und dann gegebenenfalls sogar wieder zurückverkaufen. Dann kann man innerhalb der Ehe, ja, wenn man sich vielleicht noch grün ist, da das Geld ein bisschen steuerfrei hin und her schieben, auch nochmal vielleicht interessant zu erwähnen.
Ich glaube, das wird auch als Sylter-Modell bezeichnet, wenn ich mich da nicht irre. Okay. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das vor allem für Personen relevant ist, die ein sehr hohes Vermögen haben oder einen sehr hohe Vermögensunterschiede zwischen den Eheleuten und eben sagen, okay, wir müssen hier mal, ja, wenn du hast vielleicht ein Vermögen von 400.000, ich habe 10 Millionen, das ist ja dann doch ein bisschen blöd. Lass uns mal überlegen, wie wir das vereinheitlichen können, dass wir gleich reich sind. Und da ist so eine Gestaltung natürlich super interessant, ja, dass man sagt, man verkauft sich sein eigenes, verschenkt sich sein eigenes Haus und kauft es dann zurück.
Vielleicht mal der Appell vom Steuerfabi, probieren zusammen zu bleiben, wie Steuerfabis, Opi und Omi. Ja, da muss man sich über das Ganze keine Gedanken machen. Aber wenn es dann eben doch mal kommt, dann, ich hoffe, Christian, du oder auch ich müssen diese Folge nicht irgendwann wieder rausholen. Aber dann haben wir jetzt wenigstens mal drüber gesprochen, was passiert, wenn, und ist da top informiert. Und auch wenn die Ehe hält, lohnt sich es natürlich, den Sei doch nicht besteuert Podcast zu abonnieren. Jede Woche eine neue Folge. Über eine Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Und ja, dann hört man sich nächste Woche wieder.
So sieht's aus, ja. Alles Gute und bis nächste Woche. Tschüss.
Dieter, ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.